Joachim Cornelius Winterscheid, kann es sein, dass du schlechte Laune hast? Was ich nicht schlimm finde, ist ein Safe Space hier.
Sagen wir mal so, ich bin heute Morgen schon wieder laufen gewesen und ich habe immer noch nicht die Treppe des Todes bezwungen. Und es macht mich rasend, im wahrsten Sinne, wie mich alles rasend macht, was meine Probleme angeht, dass ich von Woche oder von Tag zu Tag schlechter werde. Aber vorgestern habe ich meinen Rekord auf der Treppe des Todes aufgestellt, weil mittlerweile meine Lauf-App erkennt, dass da die Höhenmeter, die ich überbrücke, ein fester Bestandteil sind und mir jetzt quasi die Zeiten immer gibt. Und heute habe ich einfach komplett verkackt. Das nagt noch ein wenig an mir, aber vielleicht muss ich auch einfach mal mit. Vielleicht hat irgendein geiler Pfeil einen Tipp für jemanden wie mich, der untrainiert 166 Stufen laufen möchte, ob ich einfach jetzt nochmal 2 Wochen pausiere und dann am letzten Urlaubstag versuche, da nochmal hochzurennen, weil das dann viel, viel besser ist, weil die versauerten Muskeln frisch sind. Aber ja, wir kennen uns anscheinend schon ganz gut, Sophie Passmann. Dafür wirkst du wie der Sonnenschein, den ich hier die letzten 4 Tage nicht gesehen habe.
Sophie Isolde Mathilde, übrigens, falls du mich auch immer bei ganzem Namen nennen möchtest. Aber ich finde das schockierend, dass du deswegen schlechte Laune hast. Weil du machst ja offensichtlich im Urlaub Sport. Da bist du ja schon in den oberen 10%. Und du machst ja regelmäßig Sport.
Ich hoffe, dass das die oberen 1% sind. Darunter mache ich es nicht, das weißt du. Aber schlechte Laune ist vielleicht zu viel. Aber kennst du das? Also das Gefühl
von... Du bist angespannt.
Nee, das Gefühl von, es ist morgens, der Wecker klingelt um 6:30 und man denkt sich, ich könnte jetzt auch noch einfach weiter pennen und bin gleich fit. Aber der Ansporn, dass man mit so einer sportlichen Leistung in den Tag startet und dann irgendwann über den Tag verteilt hier Siesta macht, das ist ja schon was Schönes. Weil man kann es nur früh morgens machen. Aber mit so einer Gurkenfitness wie ich hier loszulaufen, das hat mich beschäftigt.
Aber ist das nicht der Sinn von Motivation, dass man sich auch motiviert, wenn es nicht gut läuft? Also es wäre doch gratis Motivation, wenn du nur aufstehst gerne, wenn du geil ablieferst.
Es läuft immer mehr darauf hinaus, dass du und ich zusammen in Urlaub fahren müssen. Weil ich wäre jetzt nach Hause gekommen, du hättest mich aufgefangen, hättest mich in den Arm genommen, hättest gesagt, naja, ich habe an der App gesehen, dass das nichts war, was du da heute abgeliefert hast. Aber nicht schlimm, komm, lass uns Podcast machen.
Ja, guck mal, so könnte es sein. Ich habe eine Frage, die mich seit einer Woche quält. An dich.
Welche?
Wirklich. Hast du in diesem Urlaub schon so ein sehr spezielles Getränk oder einen sehr speziellen, außergewöhnlichen Snack, den du nur im Urlaub zu dir nimmst, den du auch außerhalb des Urlaubs nie zu dir nehmen würdest, den du aber pausenlos zu dir nimmst?
Ey.
Und da strahlt er. Da lacht er.
Mir hat die Tage jemand ein Getränk angeboten, von dem ich nicht wusste, dass mir das gefallen wird. Und es hat sich so bizarr angehört, dass ich nicht anders konnte, als zu sagen, ja klar, nehme ich davon ein. Und zwar Sprite mit einem Schuss Zitrone aber noch on top und dann Espresso.
Was? Zusammen reingemischt?
Ja, und genau das war auch mein Gefühl. Ich dachte auch so, was will der mir jetzt hier andrehen? Sprite mit einem Schuss Zitrone und Espresso? Ey, und es war wirklich, das war so ein richtiger, so ein launiger Muntermacher. Weil es ist wirklich die Süße von der Sprite, das Bittere von der Zitrone oder die Säuerliche von der Zitrone und eher das Bittere vom Espresso, das war ein richtiger Kickstart. Nachmittags um 4:30.
Hast du das jetzt schon öfter getrunken? Oder hast du dich nicht getraut, das selber zu machen?
Ich habe Angst davor, dass ich die Mischung nicht richtig hinkriege. Das macht mich dann auch immer wahnsinnig. Das ist wie wenn man sich selber einen Negroni mischt. Ich lieb's.
Negroni ist das Einfachste aller Zeiten, weil du einfach alles zu gleichen Teilen. Außer du machst Negroni wie ich,
ja.
Dann machst du doppelt Gin.
Nein, aber das ist mein Getränk gewesen, was ich bisher ausprobiert habe, was mich noch vorher nicht hätte überzeugen können, was so ein klassisches Urlaubsgetränk ist.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich habe so blitzlichtartig auf einmal wollte ich wissen, weil ich habe das eigentlich in jedem Urlaub, dass ich irgendwas die ganze Zeit esse oder trinke. Deswegen wollte ich wissen, so wie mir fehlte so eine Verbindung zu dir, so eine Quantensprung-Verbindung fehlte mir zu dir. Und deswegen wollte ich wissen, was du zu dir nimmst. Und jetzt weiß ich.
Okay, aber Sprite, ich ernähre mich tatsächlich Kaffee. Sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe, glaube ich, jetzt in den, das ist, glaube ich, wir nehmen das dritte Mal schon auf, ne?
Im Urli, ja.
Ich habe, glaube ich, bis hierhin nur, habe ich einmal Fleisch gegessen überhaupt schon? Doch, einmal habe ich Fleisch gegessen und einmal Fisch und ansonsten tatsächlich nur grün.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Deswegen
so
glowst du so. Nein, du siehst wirklich gesund aus, weil ich sehe immer aufgedunsen aus im Urlaub, weil ich halt einfach anfange, ab 14 Uhr Bier zu saufen in der Sonne. Ich bin so ein Brite. Ich werde zu so einer Britin.
Also ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Es ist auch nicht so, dass ich mein Wochenende hier ausbreiten werde, bis ins letzte Detail. Aber ich sag mal so, ich habe Schrammen an den Armen und Beinen und die kommen sicherlich nicht davon, weil ich irgendwelchen Ameisen zugeguckt habe, wie sie sich den Weg durch die Landschaft gebahnt haben, sondern vielleicht gab es einen Tag, die letzten 4 Tage, 5 Tage, wo, ich sag mal, ich hatte das Gefühl von, wo ist meine Muttersprache? wieso kann ich meine Gliedmaßen nicht mehr so bewegen wie vor einer Sekunde? Ha, ich sollte vielleicht gucken, dass ich nach Hause komme und dann festzustellen, hups, ich liege ja gar nicht, ich stehe ja gar nicht mehr, ich liege ja.
Also warst du beim David Guetta Konzert am Wochenende? Wenn ich das richtig
Der hat auf Ibiza gespielt,
habe ich gesehen.
Mit Tiesto zusammen, glaube ich sogar, ne, habe ich auch gesehen. Und am nächsten Tag hat er dann so ein tolles Video gepostet, das fand ich auch sehr schön, wie er auf seiner Liege wahrscheinlich bei sich zu Hause liegt und irgendwie einen Song hat und sagt so, guys, I have a day off, that never happens, I have to play you a song you never heard before and I play it, I think next time I come to the island. Und dann hat er über seinen Laptop so einen Song gestartet und hat dann so da gesessen. Ich finde David Guetta cool.
Ich auch. Der ist ganz schön alt geworden, nicht? Also ich will es nicht. Ich meine, ich habe nur ein Foto gesehen von ihm und dachte, hui, huch, okay, vielleicht mal ein bisschen weniger Kai Perinha nach der Show.
Die ganzen DJs sind doch so Asketen geworden. Da ist doch keiner mehr dabei, der irgendwie komplett...
Ja, weil die alle an Drogen gestorben sind, die keine Asketen waren.
Vielleicht ist es ja ganz gut, dass da ein paar Leute aufwachen mussten, oder vielleicht mussten erst ein paar Leute sterben in der Branche, dass ein paar Leute aufwachen in der Branche, dass das kein gesunder Lebenswandel war. Aber ich finde das wirklich krass zu sehen, was das alles für physisch topfitte, von Diplo über auch David Guetta für seine alten Tage in einer physischen Bestverfassung, würde ich sagen. Also ich habe David Guetta nie fitter gesehen. David Guetta ist so ein bisschen wie Klaas. Je älter er wird, desto fitter wird er.
Ich bin aber bin froh, dass du das ansprichst, weil ich ohnehin irgendwann im Rahmen dieses Podcasts mal mit dir darüber diskutieren wollte, ob ich den für mich eigentlich absolut naheliegenden nächsten Karriereschritt DJen angehen sollte, weil es eigentlich für Frauen Ende 20, die so in den Medien, in der Öffentlichkeit sind, so ein, zwei Jahre gibt, wo sie als DJ auflegen. Was ich absolut nachvollziehbar finde und ich mehrmals schon mit dem Gedanken gespielt habe, weil ich dachte, das ist doch bestimmt ein witziger Job. Und ich kann mich bisher nur davon abhalten, weil ich mir, wenn ich so Bilder von David Guetta sehe, wie er auf Ibiza, wie ich ja sage, auflegt, Ibiza, dann muss ich mir das immer so vorstellen wie einen unangenehmen Bürojob. Also ich stelle mir das folgendermaßen vor. David Guetta wacht so 37 auf und macht so erstmal Mails. Und zwar auch nicht irgendwie wie so ein Instagram-Gesundheitsgirl, kein Matcha, da wird auch nicht erstmal Yoga auf dem Balkon gemacht. Erstmal so hart Mails abarbeiten und zwar so unangenehme Mails. Hey, lieber David, hattest du die Anfrage gesehen? Darauf solltest du bitte bald antworten. Also erstmal Papierkram. 4 Stunden, unangenehm. Dann so schnell was zu essen bestellt, aber auch irgendwie so im Stehen gegessen, wenn man dann Erledigung, Einkauf, Wocheneinkauf muss gemacht werden. Irgendwie Kinder von der Kita abholen, sowas.
Man muss mit dem Privatjet nach Paris auf den Rangiermarkt fliegen, ja, um dann irgendwie das Essen für Mittags einzukaufen.
Und dann so gegen 16.30 Uhr packt man so seinen Laptop ein. USB-Stick hat natürlich vergessen, den aufzuladen, den Laptop. Deswegen muss man das Ladekabel noch einpacken, muss also den großen Rucksack nehmen und nicht die kleine Tasche, die man eigentlich nehmen wollte.
Klingt ein bisschen so wie bei mir, wenn wir Podcast aufnehmen, wenn ich den Laptop aufklappe und denke, scheiße, hoffentlich reicht der Akku, ich muss jetzt sofort das Ding anschließen, dass da noch ein bisschen Saft reingeht. Ich weiß total, wie er sich fühlen muss. Okay, erzähl weiter, Entschuldigung.
Du bist quasi der David Guetta des Podcast-Lebens und dann geht man zur Location und dann steht man da rum und dann weiß die Person am Eingang nicht, dass man da auftritt, dann musst du sagen, ja, ich bin heute Abend DJ, wie ist denn der Name? Guetta, G-U-E-T-T-A, ja genau. Ah ja, habe ich hier auf der Liste. Dann muss die Person vorne erstmal jemanden anfunken, der natürlich für die Gäste zuständig ist, dann steht man da eine Viertelstunde rum und dann kommst du in den Backstage und dann ist es irgendwie im Backstage auch ungemütlich und dann irgendwann um 21 Uhr darfst du dann 2 Stunden auf Play drücken am Laptop und dann fährst du im Taxi nach Hause, bist wahnsinnig müde und also ich stelle mir den Job als Star-DJ wahnsinnig unglamourös vor, weil würde ich mir das geil vorstellen, wäre ich glaube ich längst dabei, mir eine Karriere als DJ zu machen. Ich glaube, dass David Guetta ein Leben hat, das ist die absolute Hölle und drunter mache ich es nicht.
Ich weiß nicht, ob du das legendäre Interview von ihm kennst, wo ihm gesagt wird, was er im letzten Jahr verdient hat. Und dann ist die Frage nach, kann das sein, dass sie letztes Jahr, ich finde jetzt eine Summe, 180 Millionen verdient haben? Und dann sagt er, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann ist so Pause, dann sagt er, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Zeichen, dass ich nicht weiß, wie viel Geld ich verdient habe. Ich hatte gerade eher das Bild davon, was wäre, wenn Ibiza, wie du es so schön sagst, zu einer Podcast-Insel wird und wir die DJs hier vertreiben.
stell dir, oh, und dann macht man so Live-Podcast-Shows den ganzen Sommer.
Oh, sag mal, warst du Sonntag hier bei den Kollegen von Baywatch Berlin? Nee, ich muss mal gucken. Ich habe mir Dienstag, hatte ich mir vorgenommen, Sunset Club, und dann muss ich gucken, morgen früh, ey, jeden Morgen hier Apokalypse Filtercafé. Das ist schon irgendwie immer eine krasse Herausforderung, danach dann wieder auf Spur zu kommen. Wie krass das wäre, wenn dann so Ushuaia, Open-Air-Clubs und was weiß ich.
Statt so lauter ballernder Musik gibt's einfach nur so lustige Alltagsbeobachtungen, die mit so viel hochgedrehtem Bass in so Clubs gespielt werden, wo dann Leute in so ganz weiß sich gegenseitig filmen und so gespielt die Hände nach oben machen, weil die. Und dann gibt's auch so Crossover. Da treffen sich ja dann Promis und DJs, die eigentlich gar nicht zusammengehören, aber weil alle auf der Insel sind, gibt's auf einmal so Crossover, genau. Und dann gibt's so Crossover-Podcast-Episoden, so Sunset-Hack.
Ja. Und man ist aber dann auch mittags natürlich in den einschlägigen Locations auf der Insel essen, wo die sich dann auch immer alle zufällig treffen und dann so ein unangenehmes Gruppenselfie machen und man denkt sich, natürlich war Martin Garrix essen mit Skrillex oder weiß ich nicht was. Und dann sitzt man da so, wir beide sitzen dann da mit keine Ahnung wem.
Klaas und Jakob haben sich nichts zu sagen.
Eigentlich wollten wir nur zu Mittag essen. Ja, wirklich. Und dann so, hey, und beim Rausgehen so, hey, wollen wir noch kurz ein Selfie machen? Wir sind jetzt auf dem Weg in den Club. Ja, okay, komm, lass uns schnell ein Selfie machen. Und irgendwie fände ich die Vorstellung sehr witzig, wenn es so eine Podcast-Insel gäbe. Also, dass das gar nicht so, also das ist eine Party-Insel hier, ja? Hier fährt man anscheinend ja hin, um Gas zu geben. Und gleichzeitig wäre das immer so geil, wenn wir Menorca zum Beispiel zur Podcast-Insel ausrufen. Und wir einfach sagen so, ey, das ist dann so ein Summer-Ding, da kommen die Podcaster von der ganzen Welt hin, aber dann auch hier die Smartless-Kollegen aus den USA oder wie sie alle heißen, Tim Ferriss, fände ich auch super.
Gibt es denn da auch wirklich Clubs oder man muss ja so ein paar Konzepte von Ibiza, wie ich gerne sage, abändern auf eine Podcast-Insel?
Ich liebe es, dass du immer wieder betonst, dass du die Insel immer wieder gleich aussprichst und danach sagst, wie ich ja gerne sage. Ibiza, wie ich gerne sage.
Also Podcast-Insel. Es könnte ja dann, Beach-Clubs finde ich trotzdem eine gute Idee, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich will jetzt hier keine Namen nennen und ich will auch kein Fanshaming betreiben. Es fällt mir aber der ein oder andere Laber-Podcast ein, wo ich glaube, dass es eine relativ große Überschneidung gibt zwischen Fans des Podcasts und Leute, die potenziell in einen Beachclub gehen würden und da eine gute Zeit hätten. Und ich meine das gar nicht persönlich gegen Tommy und Felix, aber ich glaube, dass die eine Klientel haben, die gerne im Beachclub rumhängt. Das heißt, du brauchst ein paar Beachclubs. Die große Frage ist, was ist mit den anderen Laber-Podcasts? Also wir brauchen auf jeden Fall auch, es gibt ja auch Nerds, die Podcasts hören. Wir brauchen also auf jeden Fall so ein kleines Kino, wo A24-Filme gezeigt werden die ganze Zeit. Oder irgendwie alte, auf jeden Fall irgendwie alte Filme, die Fight Club. Wir brauchen ein Kino, wo pausenlos Fight Club gespielt wird, weil dann sind 50% der Baywatch-Fans auch schon mal glücklich. Jetzt ist die große Frage, was machen die geilen Pfeile? Was machen die geilen Pfeile privat, damit wir die auf Menorca glücklich machen können? Was ist deren Privatleben? Was würden die im Urlaub gerne unternehmen?
Ich muss jetzt sagen, wie würde ich es mir wünschen, weil ich natürlich auch selber da maßgeblich dran beteiligt sein müsste, um das genießen zu können. Also ich würde mir so ein stylisches Agroturismo vorstellen. Irgendwie so eine Farm, die so tut, als wenn sie auch noch betrieben wird, wo irgendwelche Aussteiger, die noch nie Landwirtschaft betrieben haben, dann anfangen Pflanzen hochzuziehen und dann mit dem Gemüse, was im Garten gewachsen ist, Salate machen, die scheußlich schmecken. Und trotzdem aber das Ganze architektonisch sehr anspruchsvoll und sehr schön ist und man abends so auf der Lichtung, die etwas oberhalb des Areals liegt, wo die Sonne gut durch die Baumwipfel strahlt und einen noch so Rest wärmt, man dann zusammenkommt, weil wir der Sunset Club sind.
Ah ja. Ich glaube, das ist Wunschdenken, was die geilen Pfeile angeht. Leider.
Absolut. Wahrscheinlich sind wir in der auf der Meile, wo die britischen Pubs sind und sind dann da hinten irgendwo im letzten Eck, wo die Leute die kaputten Dartmaschinen aussortiert haben.
Ich glaube, wir brauchen auf Menorca für Fans des Sunset Clubs eine im besten Sinne völlig normale, tolle Hotelanlage. Ich glaube, dass die geilen Pfeile einfach gerne einen schönen, gepflegten, kinderlosen All-Inclusive-Urlaub machen, wo im Pool in der Mitte so eine Bar ist, wo du hinschwimmen kannst, dann zeigst du dein Armband und kannst sagen, ich möchte gerne einen Pina Colada und dann trinkst du den und dann hast du so gegen 14 Uhr leichten Pegel und dann gibt's eine andere, kleinere Untergruppe, die morgens um 6.30 Uhr aufsteht, weil sie irgendwie einen Berg hoch und runter rennen möchte und dann enttäuscht ist, dass sie nicht schnell hoch und runter gerannt ist mit dir. Und ich glaube, wenn wir diese Infrastruktur, die Beachclubs, das kleine Fight Club Kino und ein völlig charmantes All-Inclusive-Hotel auf Menorca hochziehen, dann haben wir binnen weniger Sommer die Podcast-Insel. Und ich glaube, Joko Winterscheid, das ist eine Weltidee.
Let's get it on. Also Sunset Club klingt schon sehr, finde ich, nach Cluburlaub.
Das stimmt. Komisch, dass wir da bisher noch nicht drauf gekommen sind. Wir haben übrigens eine wichtige Gruppe natürlich bei unserem Menorca-Insel der Podcaster auseinanderdröseln vergessen. Mhm. Die True-Crime-Frauen. Entschuldigung.
Nee, die hatte ich eben sogar noch auf dem Schirm, habe aber gedacht, wo bringen wir die unter? Weil natürlich True-Crime auf Ibiza viel spannender ist.
Ja.
Weil hier wahrscheinlich ja wöchentlich so viel an Substanzen umgesetzt wird, die vielleicht sogar gar nicht legal sind, dass hier wahrscheinlich eine ganze Menge im Hintergrund auf der Insel passiert, wo True-Crime sicherlich gut wäre.
Also klar, für die Podcasterinnen ist es natürlich toll, weil sie auf der Insel mit Sicherheit irgendwie interessante Kriminalfälle finden. Aber für die KonsumentInnen, ich würde mal sagen, ich weiß, ich kenne die Statistiken nicht, aber ich habe das Gefühl, True Crime ist eine Sache, die ausnahmslos von Frauen gehört wird. Für die True Crime Podcast-Fans bräuchte man, glaube ich, einen Ort, der die abholt in ihrem liebsten Hörerlebnis. Und von meinen persönlichen True Crime Podcast-Erlebnissen oder Lieblingshörumgebungen würde ich sagen, man braucht einen sehr, sehr großen, abgedunkelten Raum mit gemütlichen Betten, wo alle sich reinlegen können und man hört dann kurz vorm Einschlafen eine zutiefst verstörende Folge eines Podcasts über einen ganz schlimmen Kriminalfall, der dafür sorgt, dass man Albträume bekommt. Und der Service von dieser Menorca-Veranstalterinsel wird dann, dass immer wieder gruselige Geräusche in dem Raum gemacht werden, dass man auf einmal zu Hause liegen kann und das Gefühl haben kann, hier ist ein Einbrecher.
Hab ich jetzt schon keinen Bock mehr.
Vorher gibt's so als kleinen Aperitivo einen Iced Coffee und ein zuckerfreies Red Bull, damit man möglichst viel Koffein im System hat, leicht unterzuckert ist und damit der Körper so Anxiety-ähnliche Symptome erzeugt, weil das ist für mich in a nutshell die Hörerin eines jeden True-Crime-Podcasts mich inbegriffen.
Du erzählst das in so sehr, sehr großen Bildern, dass ich jetzt schon keinen Bock mehr habe, mich da hinzulegen.
Ja.
Weil es ein so großes Unbehagen in mir, allein, dass du sagst, der Raum ist dunkel, es kommen so Geräusche, dass man denkt, es sind vielleicht Einbrecher noch da und man denkt so, es ist Teil der Performance, aber realisiert zu spät, nein, war es gar nicht, wir sind wirklich ausgeraubt worden, weil die sich die Situation irgendwie zunutze gemacht haben, dass da so viele Menschen an einem Ort waren. Fühle ich für all die, die es geil finden, ich glaube, mir wäre es ein Ticken zu gruselig.
Apropos großer Raum, abgedunkelt mit vielen Leuten und unangenehmen Geräuschen.
Ja, endlich. Ladies and Gentlemen, Trommelwirbel. Sophie Passmann, ich bitte dich, nehme kein Blatt vom Mund. Ich weiß, wie euphorisch du gewesen bist und ich weiß, was für ein Magic Moment es für dich sein wird, wenn Barbie in die Kinos kommt, ja. Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Ich muss sagen, dass du mir erst überhaupt diese Barbie-Welt so ein bisschen aufgeschlossen hast, weil ich glaube, ich wäre sehr spät erst auf den Hype-Zug aufgesprungen, wenn du mir nicht so viel da im Vorfeld schon zu erzählt hättest. Und deswegen brenne ich. Ich habe so viele Artikel dazu gelesen, was Soundtrack angeht, was inhaltliche Gestaltung angeht, was die Marketingkampagnen angeht. Alles ist einfach insane und over the top und unvorstellbar und du hast all das mit deinen Augen sehen dürfen und ich will alles wissen, wirklich.
Also erstmal vielen Dank, dass du da so euphorisch mit mir drüber reden möchtest, weil du weißt, dass ich mich dafür begeistere. Das ist eine Sache, die
ja.
Eine der Sachen, die ich sehr, sehr an dir mag, dass du begeisterten Leuten gerne begeistert zuhörst. Also, ich glaube, wir haben gerade in Deutschland eher die Krankheit, dass wir sehr leidenschaftlich über Popkultur sprechen, die wir schlecht finden. Und wir verschwenden sehr, sehr viel Zeit im Jahr, nicht wir beide explizit, aber Menschen, verschwenden sehr viel Zeit dafür, über Sachen zu sprechen, die nicht gelungen sind. Ich habe den Film am Wochenende gesehen und er ist alles, was ich gehofft habe, was er ist und noch viel mehr. Das Interessante an dem Barbie-Film war von Anfang an, dass keiner so richtig sagen konnte, worum es gehen wird in dem Film. Weil die Trailer teilweise wirkten wie einfach eine sehr pinke, sehr vielleicht sogar irrelevante Satire auf Barbie. Und ich glaube, der einzige Grund, warum man sich sicher sein konnte, dass das nicht so sein wird, ist die Regisseurin Greta Gerwig, die eine mittlerweile sehr relevante Regisseurin ist. Die hat Little Women gemacht, davor hat sie Lady Bird gemacht. Das ist eine Regisseurin, die sich nicht wirklich auf Formate oder auf Stilmittel festlegt, aber auf ein grundsätzliches Thema ihrer Karriere. Und das grundsätzliche Thema ihrer Karriere war immer schon, dass der Verlust des Mädchenseins und die Solidarität zwischen Mädchen, die zu Frauen werden. Und es war völlig klar, dass wenn Greta Gerwig einen Barbie-Film macht, dass der Film nicht einfach eine lustige Satire wird, wo Barbie rumspringt und am Ende weiterhin rumspringt, sondern es war klar, dass sie sich dem Stoff auf irgendeine Art und Weise annimmt, der relevant sein wird. Und genau das ist passiert. Ich habe nicht ansatzweise damit gerechnet, dass der Film so viel mit mir machen wird, wie es getan hat, weil es tatsächlich in der Thematik, und ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, ein zutiefst feministischer Film ist. Und ich war immer eher diejenige, die mit Barbie nicht wirklich viel anfangen konnte, weil ich immer auf der Spur war, dass Barbie vor allem unrealistische Schönheitsideale vermittelt, dass Barbies jetzt nichts sind, was man seinen Töchtern kaufen sollte. Und um das vorwegzunehmen, der Barbie-Film ist der erste Film des neu geschaffenen Mattel-Universums. Also Mattel möchte wie DC oder Marvel oder Disney jetzt aus den ganzen Spielzeug-Universen, die es hat, ein Spielfilm-Monopol machen. Und Barbie war der Aufschlag dafür. Das heißt, das war das Beste, was Mattel passieren konnte, weil Barbie als Puppe, als Produkt hat einen unglaublichen Marketing-Erfolg dadurch. Ich glaube, Frauen, auch Feministinnen und junge Mütter werden ihren Töchtern jetzt eher Barbies kaufen als davor. Das muss man jetzt, glaube ich, den Zynismus muss man mit reinnehmen, dass da die Geldgeber sehr, sehr viel von hatten. Darüber hinaus war es ein unglaublich rührender Film und ich werde inhaltlich, will ich gar nicht spoilern, muss ich auch gar nicht spoilern, weil ich da drin saß und gemerkt habe, wie selten in meinem Leben ich jemals Popkultur mit anderen Frauen gemeinsam konsumiert habe, die einzig und allein für uns gemacht wurde.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Weil das ist ja am Anfang von so einem Hype immer so, dass sich ja eine gewisse, sag ich mal, ZuschauerInnen oder wie nennt man das, KinobesucherInnen Schar da irgendwie reinbegibt und dann erst anfängt, das Momentum aufzunehmen, so ein Film.
Ja.
Da frage ich mich halt so, welche Peer Group, um es mal so zu beschreiben, sitzt am Anfang zu so einem Zeitpunkt in diesem Film, bevor dann die Massen draufspringen werden. Weil den werden alle sehen, 100%.
Ja, die Peer Group in der ersten Woche von Barbie war 10% Eltern mit Kindern, die, glaube ich, ein bisschen überschätzt haben oder unterschätzt haben, wie kindergerecht der Barbie-Film ist. 10% Christopher Nolan-Fans, die Oppenheimer gucken und sich nicht nehmen lassen, Barbie auch in der Erscheinungswoche zu gucken. Also tendenziell schlecht gelaunte Männer, die alleine da waren und in dem Moment, in dem die letzte Sequenz Abspann kam, aufgesprungen sind und gegangen sind, voller Ekel und Herablassung diesem Film gegenüber. Und 80% heulende Frauen, die rosa tragen. Aller Altersgruppen. Ich kann dir gar nicht beschreiben, warum mich das so gerührt hat, aber ich war wahnsinnig gerührt davon, als ich in der Kinoschlange stand und auch ich habe mir die einzige rosa Sache, die ich in meinem Kleiderschrank gefunden habe, ich habe wenig rosa, weil es sich mit meiner Haarfarbe beißt, darüber hinaus habe ich kein Problem, ich wollte damit sagen, ich habe darüber hinaus kein Problem mit rosa.
Das Zitat möchte ich aufgehangen in einem Rahmen sehen. Ich habe wenig rosa, weil es sich mit meiner Haarfarbe beißt, finde ich sehr gut, ja.
Nahezu alle Frauen hatten irgendwas Rosanes an. Es gab so ein paar männliche Begleitungen, Partner, beste Freunde, Väter. Und darüber hinaus war das einfach ein Erlebnis von weiblicher Gemeinschaft. Ich möchte es leider wirklich so pathetisch sagen, weil ich glaube, dass der Film kein Kultklassiker wird. Ich glaube, dass der Film den Peak seiner Bedeutung gerade hat, während er in den Kinos läuft, weil es endlich mal wieder ein Film ist, der vor allem über Gemeinschaft und gemeinsames Erleben funktioniert. Es ist ein Film, der, glaube ich, so perfekt wie kaum etwas anderes gerade Kino abfeiert, weil es gibt viele Filme, die ich auch lieber zu Hause auf dem Sofa gucke, ohne fremde Leute. Dieser Film war mindestens zur Hälfte das Erlebnis, weil ich ihn mit ganz vielen anderen Frauen gleichzeitig gesehen habe und erleben konnte, dass alle zur gleichen Zeit weinen, alle zur gleichen Zeit lachen. Und dieses Gefühl...
Was voll Schönes ist, Punkt.
Total, super. Und es gibt aber auch ganz viele Filme, wo das kein Element ist, wo es für mich egal ist, zu sehen, wann Leute lachen und weinen. Und zu sehen, dass es einen Film gibt, ein Erlebnis gibt, eine Sache gibt, die popkulturell hochrelevant ist, weil Greta Gerwig ist nicht nur eine Regisseurin, die relevante Filme für Frauen macht, die macht relevante Filme, Punkt. Mit einem unglaublichen Cast, einem unglaublich auch diversen Cast, mit unglaublich viel Geld und einer unglaublichen Marketingmaschinerie dahinter, die du sonst bei einem neuen Bond-Film, einem neuen Indiana-Jones-Film, einem neuen Spider-Man- oder Batman-Film erlebst. Dass es aber ein Film ist, dessen Kernzielgruppe Frauen sind. Mir fällt es nicht ein, dass das jemals in meinem Leben schon so war. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Film gesehen habe, der zum großen Teil für Frauen gemacht wurde. Männer können den auch gucken, aber Männer werden mindestens eine Kernbotschaft dieses Films nicht verstehen können. Der Film ist für Frauen gemacht. Und das ist deswegen kein Film, der irgendwie in den B-Sälen läuft. Das ist kein Film, der so nebenher produziert wurde. Das ist Popkultur, die für mich gemacht wurde. Und mich hat das so glücklich gemacht, weil ich schon immer ganz große Verfechterin davon war, dass wir jetzt nicht anfangen, Feminismus so zu machen oder Popkultur für Frauen so zu machen, dass wir uns an große männliche Franchises ranhängen. Ich glaube nicht, dass der neue Bond eine Frau sein muss. Ich finde auch nicht, dass Batman jetzt auf einmal von einer Frau gespielt werden muss. Ich finde, lasst uns die erfolgreichen Franchises, die mit Sicherheit viel zu durchzogen von Männer und Männerkultur sind, einfach so lassen und lasst uns darauf achten, dass wir stattdessen schaffen, eigene Welten zu bauen, die genuin für Frauen gebaut sind. Und dieser Barbie-Film war vielleicht das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe. Das, was mit Sicherheit versucht wurde, als es auf einmal die weiblichen Ghostbusters gab oder die weiblichen Ocean's 8. All diese, wir machen jetzt Frauenrollen, wo Männerrollen früher waren und hoffen, dass das Feminismus ist. Und es war so wundervoll. Und es ist darüber hinaus eben wirklich auch ein fantastischer Film. Also der wird 100% ein paar Oscar-Nominierungen bekommen. Ryan Gosling wird als bester Nebendarsteller eine Oscar-Nominierung bekommen. Es ist phänomenal, was er da abliefert. Ich finde, es eine seiner besten Rollen, weil dieses hohle Ken, der ewige Sidekick eines Stars-Ding, das ist ja nicht etwas, was leicht zu spielen ist. Die Ausstattung ist phänomenal, das Kostüm ist phänomenal. Der Soundtrack ist toll, es ist eine tolle Regie, es ist wirklich ein Film, der mich ganz doll berührt hat. Ich habe jetzt nochmal Tickets für übermorgen. Und bevor die Frage kommt, Oppenheimer war auch okay.
Ja, war halt ein bisschen anders. Aber ich glaube, mein Problem ist jetzt, dass ich dich schon ein bisschen zu gut kenne und du mir eine solche Faszination für diesen Film geschenkt hast, möchte ich fast sagen. Weil ich finde, alles, was du mir gerade erzählt hast zu diesem Film, reizt mich unfassbar, da reinzugehen. Aus dem einfachen Grund, weil ich werde die Ebene wahrscheinlich nicht verstehen, dass es ein Film von einer Frau für Frauen ist. So, aber gerade das finde ich faszinierend, dass es das, wenn du auch sagst, das hat es so, glaube ich, noch nicht gegeben, die letzten 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre. Umso relevanter und wichtiger ist es ja, dass man sich das anschaut, um es auch erlebt zu haben und überhaupt mitsprechen zu können. Weil ich finde jetzt nicht dämlicher als, weil nachdem, was du gerade besprochen hast, finde ich, fühlt es sich fast ein bisschen an für mich so, Jungs, lasst einfach, das ist ein Film für uns Frauen. Wir gucken uns den an und da habt ihr eh nichts von. Aber gerade weil das so ist, will ich ihn umso mehr sehen.
Ja, unbedingt. Also ich wollte jetzt auch nicht dafür plädieren, dass es ein Film ist, den man sich nur anschauen kann, wenn man eine Frau ist. Was ich damit eher sagen wollte, ist, dass ich glaube, eine Sache, die wahrscheinlich die meisten Männer popkulturell gar nicht bemerken, was auch völlig in Ordnung ist und was auch nicht deren Schuld ist, ist, dass ein Großteil der Popkultur für Männer gemacht wird. Von Männern für Männer. Das Gefühl, dass du vielleicht
aber
hast...
Aber das ist ja das... Entschuldigung, wenn ich dich abends unterbreche, aber das finde ich ja gerade das Faszinierende, dass du mir da, glaube ich, auch nochmal auf eine Art, wo ich vorher gesagt hätte, natürlich bin ich da super aufgeschlossen und empfänglich für und ich sehe, dass das für Frauen gemacht ist und natürlich verstehe ich das, warum und das wichtig ist, verstehe ich das auch. Aber ich glaube, durch dich habe ich da irgendwie nochmal so eine ganz andere Nähe zu bekommen, die aber sich gar nicht so unwohl anfühlt im Sinne von, dass man sich jetzt irgendwie dafür schämen muss, dass man sagt, ich gucke mir den Film aus einem ganz anderen Gesichtspunkt an, sondern ich finde es eher geil, wie du es quasi einem erklärst und werde eher noch neugieriger darauf, um zu verstehen, was ich davon vielleicht nicht verstehen würde.
Es freut mich total. Ich kann mal James Bond als Beispiel nehmen. Ich habe jeden James Bond Film wahnsinnig gerne geschaut und ich habe jeden Film geschaut und bin immer rausgegangen mit so einem Gefühl des Mangels. Ich habe gedacht, ich kann den Film verstehen, ich kann die Handlung verstehen, ich kann verstehen, warum das ein besonders toller oder besonders schlechter Bond-Film ist. Aber es gibt so einen Rest in diesem Film, der wird mich nie ansprechen und inspirieren, weil ich eben kein Mann bin. Es inspiriert mich nicht in der Rolle, die mir von der Gesellschaft erzählt wird, wenn ein Mann besonders stark ist, besonders beeindruckend auf einem Motocrossrad, auf einem Zug runter in ein Meer springt und dabei irgendwie noch 14 Frauen verführt. Das ist etwas, das kann ich auf einer Metaebene mir anschauen und interessant finden. Es macht aber nichts mit mir emotional. Und Ich glaube, das ist das Gefühl, was andersrum Männer jetzt haben werden, wenn sie den Barbie-Film gucken. Sie können den Film verstehen, sie können ihn nachvollziehen, sie können da mit Sicherheit auch Sachen rausnehmen und anerkennen, dass es ein toller Film ist. Und es wird darüber hinaus ein Gefühl geben, das wird man nur als Frau haben können. Dieser Film hat dafür gesorgt, dass ich Freundinnen und Schwestern und Mütter vermisse, die ich in meinem Leben noch gar nicht hatte. Oh. Das ist so ein ganz großes Abfeiern von weiblicher Verbundenheit und das hat mich richtig schlimm gerührt. Es rührt mich jetzt schon wieder, wenn ich drüber rede.
Aber wie schön.
Ja. Und was mich wirklich interessieren würde, was du dazu denkst oder ob du mir erklären kannst, warum das etwas ist. Da haben wir jetzt schon wirklich ausdrücklich drüber gesprochen. Oppenheimer und Barbie sind am selben Tag in die Kinos gekommen. Es war also naheliegend, die Einnahmen oder den Erfolg an den Kinokassen beider Filme miteinander zu vergleichen. Und Barbie hat deutlich mehr am ersten Wochenende eingenommen als Oppenheimer. Und das ist nicht etwas, das macht emotional rein gar nichts mit mir. Aber wenn du dir die Kommentare anschaust auf Instagram und auch auf TikTok dazu, dann merkst du tatsächlich, es gibt Hunderte, Tausende, Zehntausende Männer, Christopher Nolan-Fans, Oppenheimer-Fans, denen das ein Bedürfnis ist, darauf hinzuweisen, dass Barbie trotzdem der schlechtere Film ist. Und dass Oppenheimer 100% auf die Länge gesprochen mehr einnehmen wird. Und dass Barbie ja nur so viel eingenommen hat wegen der Marketingmaschinerie. Und wäre Margot Robbie nicht dabei, würde der Film gar nicht so viel einnehmen. Und die Leute wollen sich einfach keinen 3 Stunden langen Oppenheimer-Film anschauen. Jada, jada, jada. Und da merke ich dann wieder so, irgendwas scheint doch auch die Leute daran zu ärgern, wenn ein Film, der rosa ist, in dem es viel um Mädchen und Frauen geht, wenn der erfolgreich ist, scheinen Leute sich wahnsinnig zu ärgern. Oder ist das was, was ich nicht... Übersehe ich da irgendwas?
Ich verstehe, dass das triggert und dass man sich denkt, so, oh, was soll denn die Scheiße jetzt auch noch? Ist doch vollkommen, also am Ende ist es ja wirklich vollkommen wurscht, so wie du es gesagt hast. Nicht, dass man das irgendwie per se vergleichen wollen würde. Und das ist ja nun mal Erfolg eines Filmes. Wenn man ihn als erfolgreich in Hollywood misst, sind, glaube ich, 2 Parameter, Box Office und vielleicht dann am Ende noch Oscars. Und wenn die beiden Parameter zugunsten von Barbie fallen versus Oppenheimer, dann muss man einfach anerkennen, dass es ja wohl in der Ansprache der Menschen, die diese Filme schauen, bei Barbie mehr gelungen ist, die Leute dafür zu begeistern, weil, ich sag mal, die Ausgangsposition war für beide Filme gleich. Sie waren beide vorher mit relativ großem Tamtam angekündigt. Sie hatten beide vorher ein sehr großes Thema, welcher Cast irgendwie involviert ist. Sie haben beide, glaube ich, bei Nolan weiß man aus der Vergangenheit ja auch, dass das unfassbare Erfolge sein können, wenn er dann einen Film released. Und da hat er einfach quasi seine Meisterin gefunden. Und ich wollte aber tatsächlich nur eine Sache zu James Bond sagen. Also ich bin nie aus einem James Bond Film rausgegangen und dachte mir so, oh, war das geil. Sondern ich habe mir gedacht so, was für eine unrealistische Scheiße. Weil bitte zeigt mir, das war zu Abi-Zeiten, da war Pierce Brosnan James Bond und dann hat er sich aus einem Flugzeug gestürzt, um im freien Fall in ein Flugzeug sich reinfallen zu lassen, um dort den Piloten zu vermöbeln, glaube ich sogar, aus diesem anderen Flugzeug rauszuschmeißen, wo er den Piloten drin vermöbelt hat, um sich dann in das Flugzeug reinzusetzen und wegzufliegen.
Ja, aber ist doch völlig realistisch.
Und der Film, das war relativ am Anfang.
Echte Männer machen das so, Joko.
Ja, vielleicht ist das auch mein Problem, dass ich dann viel zu wenig Männlichkeit übertrage, als dass ich mir dann denke, oh ja, das möchte ich auch mal machen. So ein krasser Motherfucker will ich auch mal sein. Da dachte ich mir so, was ich immer an diesen Bond-Filmen gar nicht gemocht habe, ist genau dieses, was du auch angesprochen hast, das Bild von, ich glaube, Daniel Craig war es, der mit dem Motorrad über die Dächer von keine Ahnung welcher Stadt da gerast ist, wo ich mir dachte so, ja, unfassbar inszeniert, aber A, wissen wir, da waren alles Stuntleute drauf, das war jetzt nicht Daniel Craig selber und auch Daniel Craig spielt ja nur James Bond, die Figur James Bond ist einfach, erliegt seinen eigenen Superlativen, die einfach nichts mehr mit der Realität zu tun haben und das ist ja etwas, was Barbie gar nicht erst versucht zu sein. Also bei Barbie, du gehst ja nicht bei Barbie rein und denkst dir so, ja, so eine Frau will ich mal kennenlernen. Das ist ja, sondern du hast ja sofort die Fantasiewelt, in der sich die Spielwelt ja fast, in der sich jemand die Mühe gemacht hat, wie transportiere ich diese Spielwelt in eine reale Welt und ins Hier und Jetzt und begeistere idealerweise sogar noch Menschen für vermittelte Themen und Werte, die dann danach vielleicht anfangen, darüber nachzudenken und man vielleicht so wie du ein flammendes Plädoyer vollkommen zurecht dafür gehalten hast, dass man sagt, das ist ein Film für Frauen. Punkt. So, und da ist nichts Falsches dabei, sondern es ist geil, dass es das gibt und dass der Peak, auch eine gute Beobachtung finde ich, wahrscheinlich sein wird, während dieser Film in den Kinos ist. ich würde das noch nicht mal so sehr unterschreiben wollen, weil ich glaube, dass der Film auch im Nachgang noch einen unfassbaren Erfolg haben wird, aus dem einfachen Grund, weil es viele geben wird, die sich vielleicht gar nicht ich nenne es jetzt mal extra provokant, die Blöße geben wollen, sich dabei im Kino erwischen zu lassen, dass sie da reingegangen sind, sondern im Nachgang sich dann halt irgendwo nochmal streamen und angucken und dann irgendwie eine Meinung dazu entwickeln. Und das Geile finde ich ja immer, dass wenn etwas gut ist, da kannst du dich auf den Kopf stellen und du kannst dich selber belügen und sagen, ich fand den Film nicht so geil. Aber tief in seinem Innersten weiß man, das Einzige, was mich daran nervt, ist, dass der Film so gut ist, dass ich mir jetzt aber selber nicht eingestehen kann, dass der gut ist, ist ja eher eine Schwäche oder eine Form von Schwäche, wo ich mir dann sagen muss, deswegen sind auch die mir egal, die dann anfangen, das Haar in der Suppe zu suchen, wo der andere Film erfolgreicher oder auf langer Strecke, I don't fucking care. Die Zahlen des heutigen Tages, die vergleichbar sind, und wenn wir die Metrik der Zahlen anwenden, dann muss man leider Gottes sagen, dann ist Barbie erfolgreicher als Oppenheimer und ciao. Aber ich finde eher, wahrscheinlich ist der Barbie-Film, würde mich wahrscheinlich sogar noch mehr abholen als vielleicht ein James Bond, jetzt mal ganz plump formuliert, aus dem einfachen Grund, weil der Barbie-Film gar nicht versucht, mir eine Welt zu beschreiben, die vermeintlich in einer realen Welt stattfindet. Und irgendwie ist das was, da kann man sich fast besser drauf einlassen, als auf einen Action-Film, wo es einfach nur darum geht, die krassesten Action-Szenen cineastisch umzusetzen, weil das ist, finde ich, auch wieder ein ganz anderer Approach.
Also ich wollte jetzt auch gar nicht Bond versus Barbie so als total plakatives Beispiel
ranbringen. Nee, aber es ist ein guter Vergleich, weil er passt.
Ich finde allerdings, dass man beide Filme trotzdem, um noch einmal kurz bei diesem inspirierenden Geschlechtervorbilder-Thema zu bleiben, ähnlich gucken kann, weil es ist ja kein Zufall, dass in einer Filmreihe wie Bond, die spektakulärsten Action-Szenen seit Jahrzehnten in Filmen präsentiert, trotzdem die berühmteste Line von James Bond ist, geschüttelt, nicht gerührt. Weil wenn man mal die ganzen Motocross-Flugzeug-Tiefsee-Abenteuer von Bond rausnimmt, ist das Faszinierende an James Bond, dass er ein hypermaskuliner, hypersouveräner, immer perfekt vorbereiteter Mensch, ein Mann ist, der ein Fantasiemann ist, der natürlich weiß, wer seinen Drink nimmt, natürlich jede Frau bekommt, die er begehrt, natürlich in jedem Moment weiß, was er sagen soll, natürlich jedes Auto fahren kann, ohne sich vorher zu überlegen, wo überhaupt der Zündschlüssel rein muss. Das ist ja die Faszination hinter James Bond als Mann. Da geht es ja nicht darum, dass er möglichst weit und hoch springen kann, sondern darüber, dass er im Grunde das Konzentrat von Männlichkeit ist, die mir übrigens relativ egal ist, ich will die gar nicht kritisieren. Aber wenn ich Bond geguckt habe, habe ich das Bond-Girl gesehen und dachte, oh, die ist sexy, die ist cool, die ist souverän. Was von der will ich mir abschauen für mein echtes Leben? Und ich glaube, wenn Bond an die Bar geht und sagt, geschüttelt, nicht gerührt, oder dann als Daniel Craig Bond sagt, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren, wie der Martini gemacht wird, dann schaut man sich, glaube ich, als tendenziell als Mann klischeehaft, teile diese Souveränität ab. Und ich meine einfach, in dem Barbie-Film habe ich mir nichts abgeschaut, aber ich hatte im Grunde 1,5 Stunden das Gefühl, dass man als Frau hat, wenn man betrunken im Club ist und sich beim Händewaschen vorm Klo andere betrunkene Frauen kennenlernt und man für 2,5 Minuten beste Freundin ist und sich gegenseitig Beziehungsratschläge gibt und sich gegenseitig auf Instagram folgt und danach nie wieder miteinander redet. Aber so ein Moment von unglaublicher Innigkeit mit allen Frauen auf der ganzen Welt.
So ist es bei euch?
So ist es bei uns. Manchmal zumindest. Und
ich ab sofort nur noch aufs Frauenklo gehen, auch wenn das jetzt ein sehr shady Satz ist.
Ja, das ist wirklich ganz schön. Was ich allerdings...
Ich mag es total, wie selig du dabei bist.
Ja, ich bin wirklich
selig. Das macht mich richtig glücklich. Guck mal, ich weiß nicht, ob es festgestellt hast, wie gut meine Laune geworden ist im Verlauf des Podcasts.
Ja, das hat mich auch gefreut.
Von wie scheißegal mir die Treppe ist, von einer Stunde war sie das Wichtigste in meinem Leben. Jetzt gerade denke ich nur so, wie schön. Ich glaube, ich habe dich in diesem Podcast noch nicht so happy erlebt, wie ich dich gerade erlebe.
Tja. Das ist der Zauber von Popkultur. Aber ich habe noch eine Sache, die mir schlechte Laune macht, falls du mit mir über die gerne reden würdest.
Oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich dachte, du lässt mich jetzt einfach mit dem besten Gefühl meines Lebens. Aber okay, schieß los.
Nee. Ich habe noch. Jedes Jahr, du warst ja bestimmt auch schon auf dem Filmpreis in Deutschland. Der Deutsche Filmpreis.
Nee.
Nicht? Also, noch Filmpreis. Nie. Da werden Filmpreise verliehen. Und da trifft sich die Filmbranche. Es geht auch gar nicht um den Filmpreis. Was beim Filmpreis jedes Jahr passiert. Irgendwelche Kinoschauspieler und Kinoregisseure und Kinofilmproduzenten kommen auf die Bühne und sagen, Leute, wir müssen das Kino. Die Leute müssen ins Kino. Wir müssen das Kino wieder zu was machen, wo man hingehen will. Die Kinobranche braucht uns, bla bla bla. Ich möchte einmal hier diese Öffentlichkeit nutzen, um einen ganz praktischen Hinweis zu geben. Liebe KinobetreiberInnen in Deutschland, wenn ihr wollt, dass die Leute 10 bis 22 Euro ausgeben für ein Ticket für einen Film, den man sich 4 Monate später auf dem Laptop angucken könnte, dann müsst ihr jetzt, und ich meine jetzt in diesem Moment, aufhören damit, fucking Chipstüten zu verkaufen. Es gibt keinen Grund, dass man neben Popcorn mittlerweile auch Chips verkauft. Nicht nur der lauteste Snack aller Zeiten, sondern auch der Snack, der in der lautesten Verpackung aller Zeiten kommt. Niemand kann mir erzählen, dass jemand, der sich den 3 Stunden Oppenheimer-Klops reinzieht, währenddessen wirklich 100 Gramm Chips zu sich nehmen muss. Das ist die lauteste Veranstaltung aller Zeiten. Entweder ihr fangt an, Schüsseln zu diesen Chips zu servieren, und zwar in dem Moment, in dem ihr die scheiß Chipstüte verkauft, reißt ihr die Chipstüte auf, macht die Chips in die Schale und gebt dann die Schale an den Kunden, oder ihr sagt, wir hören einfach auf, Chips zu verkaufen. Weil ich weiß nicht, seit wann das eine Sache ist, aber es macht mich hochgradig aggressiv, weil es ergibt keinen Sinn.
Sophie, ich habe dich heute
Chips
sehr gut...
Chips in Kinos, Joko.
Ich habe dich heute sehr gut neu kennengelernt.
Eine sehr zarte
Seite von dir kennengelernt, die ich total mag. Die Seite gerade finde ich eher sehr, sehr interessant, wie man sich über Chips im Kino aufregen kann. War ich nicht im Kino und kann es deswegen nicht beurteilen.
Ich würde dich mal fragen, wie du dich fühlen würdest, wenn du 3 Stunden lang Oppenheimer von Christopher Nolan anschaust. Du hast schon schlechte Laune, weil du hast keine Tickets mehr bekommen für das gute Kino mit IMAX, sondern du guckst stattdessen auf so einer, hier Wald- und
Wiesen-Leinwand.
Und neben dir steht jemand auf nach 1,5 Stunden und du denkst, na gut, die Person muss aufs Klo, da kannst du nichts geben. Und dann kommt die 10 Minuten später wieder mit einer Chipstüte, weil Kinos verkaufen jetzt Chipstüten.
Das gibt's ja gar nicht.
Und dann macht diese Person nicht einfach schnell die Chipstüte auf und greift rein und isst Chips, sondern macht daraus so eine 15-Minuten-Affäre, wo man immer bei den lauten Szenen so 1 Zentimeter weiter die Chipstüte aufreißt, damit es nicht so sehr stört.
Ich glaube, das Schlimmste ist ja, dass wenn du dann einmal, das habe ich, wenn ich mich auf ein Geräusch einschieße, was in meiner Umwelt stattfindet, keiner bekommt dieses Geräusch mit und ich sage, ey, nervt dich das auch so, dass das die ganze Zeit piepst oder was auch immer? Und alle sagen so, ach, habe ich gar nicht gehört. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mich auf jemanden Chipstüten fressend neben mir sitzend einschieße, ich weiß nicht, ob ich nicht danach verhaftet werden würde wegen Mordes.
Ja, danke. Danke, Joko, weil es geht auch nicht nur um die Person neben mir, es geht darum, dass der ganze Saal, da sind immer wieder so Lärminseln von Vollidioten, die der Meinung sind, Chips essen zu müssen. Und dass Kinobetreiber nicht einfach sagen, ihr kriegt keine Chips, ihr Tiere, ihr seid doch krank. Ihr könnt Popcorn fressen oder Gummitiere, aber auch die bitte nicht. Also es hat doch seinen Grund, dass man in Kinos vor allem diese Haribo-Rollo-Dinger bekommt, diese kleinen länglichen Rollen, die man so aufdreht wie ein Bonbon und dann kann man die essen. Weil das keine Tüte hat, die Lärm macht.
Got it.
Wo sind die Menschen hin, die sich das überlegt haben? Naja, du hast meinen Punkt auf jeden Fall bekommen. Hab mich hochgradig aggressiv gemacht.
Ich hab deinen Punkt bekommen. Aber das ist so ein bisschen wie ein, also das ist jetzt kein Punkt für einen Podcast gewesen, aber was ich immer nicht verstehe ist, und es hat, glaube ich, damit zu tun, dass man im Urlaub ist und wenn man dann irgendwie so auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen sich was da in der Timeline reinzieht, was ich nicht checke, sind all die Accounts, die geheimen Top-Spots an den Orten, an die man noch reisen möchte, verraten. Wo ich mir denke, das ist doch der ganze Spaß an einem Urlaub geht doch verloren, wenn man quasi nur, weil man auf Social Media wer sein will, ja, der sagt, ich war auf Mallorca, ich war auf Ibiza, ich war auf keine Ahnung wo, ich bin hier in Südfrankreich, ich war in der Provence, ich war in der Region um Biarritz, ich bin in Portugal in dem und dem kleinen Dorf gewesen, da müsst ihr unbedingt zu dem und dem Bäcker. I get it, dass das natürlich sehr geschäftsfördernd ist, aber ich habe so 2, 3 Geheimtipps mir jetzt in diesem Urlaub auf dieser Insel erarbeitet. Wenn ich die mit jemandem teile, sage ich explizit, sag es niemandem weiter, weil es kann nicht sein, dass man sich so viel Arbeit da reinsteckt, einen solchen Ort zu finden, um dann als nächstes posten, ey, da muss ich erzählen, das war so charmant und so real, das war so richtig so, wie man das gar nicht mehr kennt, weißt du? Und natürlich ist das der Grund, warum man diesen Ort nicht mehr erkennen wird nächstes Jahr, weil irgendwer auf Social Media postet, ey, das war so ein süßer kleiner Laden, weil auch dieser Laden sich natürlich denkt, ja, warte mal ganz kurz, warum soll ich denn so süß und klein bleiben, wenn ich auch total groß und scheiße werden kann? Und alles daran geht verloren. Es gibt wirklich 1, 2 wunderbare Erlebnisse in diesem Urlaub und dann guckst du abends in Social Media rein und siehst irgendwer, der was so 10 places you have to visit while being on Ibiza. Und du denkst dir so, bitte, 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 und ich bin richtig erleichtert, wenn sie da nicht darin vorkommen, lass sie nicht darin vorkommen, weil du weißt, Hopfen und Malz ist verloren, wenn diese ganzen Travel-Sites, auch hier die ganzen großen Seiten, dann auch wirklich teilweise Spots verraten, wo ich mir denke, nein, das will ich nicht. Ich habe gestern eine Bucht entdeckt, von der ich glaube, dass sie kein Geheimtipp mehr ist, aber sie so gut behütet wird von denen, die es teilen. Meine Freundin hat mir ein Foto geschickt, die kurz vor mir hier auf der Insel gewesen ist, und meinte so, ey, das war die schönste Bucht, an der ich je war. Und das war aber so ein Foto, wo ich dachte, ah, fuck, das kriege ich nicht verortet, wo könnte das sein? Weil das auch so sehr schwer war, da hinzukommen. Und dann schrieb sie sogar noch so, sehr, sehr schwer, da hinzukommen. Und ich so, wo ist denn die? Und er hat nicht geantwortet. Und dann muss ich sagen, Sophia, dafür liebe ich, dass du mich nicht geantwortet hast. Ich habe sie aber trotzdem gefunden. Und bin da gewesen. Und ich würde es genauso wenig weitererzählen wollen. Ich verstehe die Magie nicht, dass wir in so eine Situation gekommen sind. Also wir hatten es ja schon von Kreuzfahrtschiffen. Und die Tage lagen hier 3 Kreuzfahrtschiffe in einer Größenordnung, dass man wirklich sich hier nicht bewegen konnte. Ich habe auch gelesen übrigens, dass Amsterdam jetzt verboten hat, dass Kreuzfahrtschiffe in der Stadt anlegen dürfen, weil A, die Umweltverschmutzung oder die Luftverschmutzung so groß ist, dass sie alle Werte reißen, die gesundheitstechnisch vertretbar sind, und natürlich die Menschenmassen, die dann einfallen, wenn da 1, 2, 3 solcher Schiffe liegen, überhaupt diese ganze Stadt gar nicht mehr aufnehmen können. Und das Gleiche passiert ja hier, Faktor 10, nur in kleiner, also kleiner gerechnet, passiert ja hier genauso, wenn hier 3 Kreuzfahrtschiffe liegen, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass so viele Leute dann dahin kommen, und es kann doch auch nicht die Intention sein, von schönen Orten, dass man eigentlich gar keine Chance mehr besitzt, diese schönen Orte zu erleben, weil man immer sofort auf Social Media darüber reden muss, dass man da gewesen ist, dass man was entdeckt hat, was andere noch nicht gesehen haben. Und ich habe auch die Tage mit einem Freund hier in Unterhaltung gehabt und ich so, wie schade eigentlich, dass eine Insel wie die hier, die kannst du ja gar nicht mehr entdecken. Also wie geil muss das hier in den 60er, 70er Jahren gewesen sein, als man hier hingekommen ist und das so richtig ursprünglich gewesen ist und wie kaputt eigentlich diese Insel gemacht wird. Jetzt ist es sehr schwer, da so ganz frei drüber zu reden, weil natürlich der Kapitalismus ein Teil davon ist, warum diese Insel zu dem geworden ist. Das, was die Insel ist, ist definitiv ein Ort des Ultrakapitalismus oder Hyperkapitalismus. Und ich bin vielleicht sogar ein Teil davon, weil ich natürlich auch hier bin. Aber irgendwie habe ich das die Woche so aufgeregt, dass man irgendwie so richtig feststellt, wie wir uns Orte, die eigentlich eine total gute Seele haben, kaputt damit machen, dass wir sie zertrampeln, im wahrsten Sinne des Wortes, mit unserer Anwesenheit. Mic drop.
Ich habe gerade diese Woche was auf Instagram gesehen und musste über genau dieses Instagram-Hype oder TikTok-Hype-Ding nachdenken, weil die Wirtin meiner Stammbar, Andrea, die geht immer zu einem Bäcker, in Kreuzberg offensichtlich, Berlin-Kreuzberg, und hat dann ein Foto gepostet von einer relativ langen Schlange und meinte dazu nur, ah, wenn dein Stammbäcker auf einmal bei TikTok gehypt wird. Und dann ist mir aufgefallen, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, da werden auf einmal Buchten oder Eisdielen oder Restaurants gehypt.
Ja.
Weil Touristen, könnte man sagen, die müssen damit rechnen, die gehen auf eine, die arbeiten eine 10 places you have to visit in Ibiza Liste ab, die müssen damit rechnen, dass andere Idioten das auch machen. Aber ich in dem Moment das erste Mal, wirklich naiverweise das erste Mal drüber nachgedacht habe, dass es ja auch Menschen gibt, die schlicht und ergreifend diese Orte immer wieder besuchen, weil sie da leben. Und dann auf einmal sich durch einen Schwall von einfach TikTok-Idioten kämpfen müssen, weil sie einfach den Ort besuchen wollen, den sie immer besuchen. Und mir hat das in dem Moment so leid getan, weil ich dachte, bei Buchten nervt es noch mehr, weil da verdient nicht mal irgendjemand Geld mit. Bei einer Eisdiele kann man wenigstens sagen, cool für die Person, die die Eisdiele betreibt. Die verdient da jetzt das Geld ihres Lebens damit, das ist schön. Und auch bei so einem Bäcker, ich freue mich auf die eine Weise, auf der anderen Weise würde ich sagen, leckt mich alle am Arsch und verpisst euch. Könnt schön eure Chipstüten im Kino weiterfressen, aber nicht hier mein Brot wegkaufen.
Ja, aber ich will keine Seiten, die irgendwie die Secret Top Spots, die noch keiner kannte, verraten. Und dann hast du ja, aber du kannst ja sogar deutsche Tageszeitungen lesen, die sich dann bemühen, waren sie schon mal da und da? Haben sie den und den Ort besucht? Super Geheimtipp. Lass es doch einfach ein super Geheimtipp sein. Lass doch irgendwie weil der Ort ist ja, hat ja nur dadurch eine Magie. Und ich rede, glaube ich, genau wie du es richtig sagst, eher von Orten als vielleicht von einem Geschäft oder einem Restaurant, wo dann irgendwie die Situation eine andere ist. Aber der Ort hat doch nur dadurch eine Magie, dass er so ist, wie man ihn vorgefunden hat. Aber in dem Moment, wo man öffentlich darüber redet oder es postet oder weiß ich nicht was, verliert der Ort doch genau diese Magie, warum man ihn gut fand. Das spricht sich rum, so wie sich tausend andere Themen auch rumsprechen. Und auf einmal kommst du da hin und denkst dir so, hey, warte mal ganz kurz, hier war doch mal Sand, hier sind ja nur noch Menschen.
Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass wir auf dem Höhepunkt einer Individualismuskrise leben. Der Höhepunkt ist dann gewesen vor ein paar Monaten, als Frauen auf TikTok allen Ernstes gesagt haben, es ist jetzt wieder okay, Seitenscheitel zu tragen, weil It-Girl Sophia Richie, über die wir schon gesprochen haben, trägt jetzt auch wieder Seitenscheitel. Davor mussten wir Mittelscheitel tragen. Und wenn man wirklich an den Punkt kommt, dass gewisse Frisuren erst wieder okay sind, wenn sie als Trend deklariert werden, sind wir auch an dem Punkt, an dem eine Reise an einen Ort in Europa irgendwie erst dann für einen selbst akzeptierbar und wahrscheinlich auch in Sachen Investment nachvollziehbar ist, wenn man irgendeine Art von Referenz abarbeiten kann, die man auf Instagram oder auf TikTok gesehen hat. Und das Traurige ist natürlich, dass Orte dadurch kaputt gemacht werden. Das Gute ist, dass Frauen wieder Seitenscheitel tragen.
Ich gucke gerade, was hast denn du heute?
Nee,
du
hast immer Mittelscheitel. Ich habe auch einen Pony. Ein Pony mit Mittelscheitel sieht komisch aus.
Ja.
Mir tut es leid, dass deine Insel kaputt ist, mein Gott. Gibt's wirklich kein Kino auf Ibiza übrigens?
Ja, vielleicht ist das die Rettung des Kinos. Der Übertourismus in Europa und auf der ganzen Welt nimmt zu. Leute, lasst uns wieder mehr ins Kino gehen, dann müssen wir nicht überall hin verreisen.
Ja, ich glaube, ein Teil dieses riesigen Erfolgs von Barbie und auch Oppenheimer hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es dieses Barbenheimer-Ding so eine Referenz wurde, bevor die Filme überhaupt rauskamen.
Ja.
Ich habe übrigens noch eine Empfehlung zum Ende, weil ich rechne fest damit, dass der ein oder andere geile Pfeil sich zumindest einen der Filme, die wir heute besprochen haben, anschauen wird.
Da gehe ich auch von aus.
Möchte eine App empfehlen, die mir wirklich schon öfter das Leben gerettet hat. Nicht gerettet hat, aber es hat meinen Kinobesuch angenehmer gemacht. Die App heißt RunPee. Run wie Rennen, Pee wie Pinkeln. Und das ist eine App, die einem die besten Momente in Filmen sagt, in denen man auf Toilette gehen kann im Kino, ohne was zu verpassen. Und die sagt sogar, welche Szenen man verpasst mit Inhaltsangabe, während man pinkeln geht.
Nein.
Und gerade bei Oppenheimer, der 3 Stunden geht, ist es eine sehr, sehr hilfreiche App. Und ich habe schon öfter, vor allem aber eher Musicals, gesessen und wirklich, ich habe gesagt, meine Blase platzt, weil ich nicht bereit war, was Wichtiges zu verpassen. Und da ist RunPee eine tolle Alternative. RunPee-App. Geil, oder?
Mindblowing, dass jemand sich darüber Gedanken gemacht hat.
Ja. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich habe das Gefühl, wir schweigen uns jetzt an. Weißt du, dass ich eigentlich eine Sache, die ich diese Woche mit dir hätte besprechen müssen, ich bin nicht dazu gekommen, die mit dir zu besprechen, weil es jährt sich was, dass wir nächste Woche besprechen müssen.
Was?
Nämlich mein persönlicher Horrortrip, der schlimmste Dreh meines Lebens, obwohl die Menschen um mich rum die nettesten Menschen aller Zeiten sind, der fucking Duell um die Welt Dreh.
Hm.
Wo ich wirklich fiese Erfahrungen gemacht habe und du bist daran schuld. Das haben wir noch nie besprochen, wir haben noch nie darüber gesprochen und das können wir nächste Woche machen.
Da freue ich mich drauf. Sollte ich mich da vorbereiten? Soll ich einen Anwalt mitbringen in die Folge?
Na, es wäre nicht schlecht, zumindest wenn du dich einmal kurz an... Ich werde mich auch anwaltlich beraten, weil ich nicht weiß, was justiziabel an Beleidigungen ist und was nicht. Und dann können wir ja einfach gucken, wie wir damit umgehen.
Wir können uns ja einfach versprechen, dass wir uns nicht danach auf Tod und Teufel verklagen werden. Und dann ist das gut. Dann brauchen wir beide keine Anwälte, dann wird das auch eine günstigere Folge für uns.
Bring du mal keinen Anwalt
okay, gut.
mit.
Ich merke schon, du spielst mit gezinkten Karten. Ja. Apropos gezinkte Karten. Ich habe
Spielsucht.
Ich habe einen Mentalisten getroffen die Woche und ich muss auch mit dir nächste Woche über diesen Mentalisten noch reden.
Moment, du hast einen Mentalisten getroffen und erzählst mir die ganze Zeit nur von Buchten, die überfüllt sind. Warum hast du mir heute nicht vom Mentalisten erzählt?
Ja, das passte gerade eben so gut in den Kontext. Du hast das einfach in mir getriggert. Wie gesagt, ich wollte es gar nicht erzählen.
Wir haben so viel zu tun nächste Woche.
Mua. Sophie.
Hab eine ganz schöne Woche. Ich freue mich wie immer, alles zu hören. Dich ganz doll lieb, Joko.
Gleichfalls kann ich alles nur zurückgeben und ich verspreche dir, bis nächste Woche habe ich die Treppe geschafft.
Das musst du mir nicht versprechen, ich glaube auch so an dich.
Okay, ich schaff's eh nicht. Doch, ich schaff's.
Du schaffst.
Ich will es schaffen. Ich habe wirklich, ich hatte heute Morgen dieses Bild, wie ich da losgelaufen bin, habe ich jetzt so, heute wirst du da oben stehen und laut Ja schreien. Hat nicht geklappt.
Das klappt.
Gut, in diesem Sinne.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ich
glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich mir Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
so. Weil Bolognese halt auch immer lecker
ist. Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.